Bayern-Rundschau Juli 2020 im Desi-Format. Redaktion Jutta Winter.
Sie hören die Bayern-Rundschau. Das kostenlose Mitgliedermagazin des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes e.V., kurz BBSB. Die Bayern-Rundschau erscheint auf CD als Daisy-Hörbuch im MP3-Format in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, September und November. Sie können die CD behalten, sie muss nicht zurückgesandt werden. Diese CD darf, auch auszugsweise, nur mit dem Einverständnis des BBSB und nur mit genauer Quellenangabe weiterveröffentlicht werden. Bitte wenden Sie sich in allen die Bayern-Rundschau betreffenden Angelegenheiten an den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V., Arnulfstraße 22 in 80335 München. Telefon Vorwahl 089, dann 559880. E-Mail bayernrundschau@bbsb.org. Außerhalb der Dienstzeit nimmt ein Anrufbeantworter Ihren Anruf und Ihre telefonische Mitteilung entgegen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Bayern-Rundschau im Juli 2020. In diesem Monat wird der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund 100 Jahre. Er wurde am 22. Juli 1920 gegründet. Das ist natürlich auch ein Thema in dieser Ausgabe. Wir stellen Ihnen wieder ein Referat des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes vor. Außerdem sind Hilfsmittel und Barrierefreiheit Themen dieser Ausgabe und vieles mehr. Sie hören Interviews, Berichte und Informationen, Stand 14. Juni 2020. Aus dem Landesvorstand. Chronik 100 Jahre BBSB auf CD. Wir gedenken. Referat Fürhundangelegenheiten. Aus den Bezirksgruppen. Nachrichten aus dem Aura Hotel Saul Group. BIT aktuell. Interviews zur Side City 2020. Barrierefreie Bedienung von Haushaltsgeräten. Neues Angebot für DBSV-Karteninhaber. Aktiv im Studium. Aus dem Landesvorstand. Am Telefon begrüße ich wieder ganz herzlich unsere Landesvorsitzende Judith Faltl. Unser erstes Thema ist die 100-Jahr-Feier des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Am 22. Juli 1920 wurde unser Verein gegründet. Wegen Corona fällt die Feier ja nun leider aus. Was kannst du uns denn zu dieser Situation erzählen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mir ja schon fast unangenehm. Jetzt komme ich schon wieder mit der 100-Jahr-Feier daher und schon wieder mit einer Veränderung. Wir haben uns jetzt nochmal intensiv mit dem Thema befasst im Vorstand und nach Abwägung jetzt entschieden, dass wir auch 2021 kein Jubiläum feiern. Wir finden das unheimlich schade, wir hätten sehr gern mit Ihnen allen gefeiert, aber niemand kann heute absehen, was wann möglich sein wird und vor allem sinnvoll. Wir wollen niemanden gefährden, der Schutz unserer Mitglieder und unserer Mitarbeitenden, der steht für uns da an erster Stelle. Wir haben uns jetzt eine Alternative überlegt, Sie dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen und ich verspreche Ihnen ganz bestimmt, die wird nicht abgesagt.
Unser nächstes Thema ist die kulturelle Teilhabe. Was gibt es denn dazu zu sagen?
Ja, wir stellen also fest, im öffentlichen Fernsehen, also bei den öffentlichen Rundfunkanstalten, da nimmt das Angebot mit Audiodeskription ja stetig zu. Wir erleben auch in Bayern, insbesondere bei kleineren Theatern, in München, in Augsburg, in Erlangen, in Kempten, aber natürlich auch bei größeren Häusern in München, und Nürnberg, da gibt's immer wieder Angebote mit Audiodeskription. Wer aber noch gar nicht in dem Bereich aktiv ist, sind die privaten Fernsehanstalten. Also von einem flächendeckenden Angebot sind wir natürlich hier noch sehr weit entfernt. Wir wollen gerne mal wieder versuchen zu erörtern, woran das eigentlich liegt und was man tun kann, man, damit es verbessert wird. Und wollen zu einem sogenannten Kulturgipfel einladen, natürlich die, die schon aktiv sind, Vertreter von Theatern, Schauspielhäusern, natürlich auch Fernsehanstalten und auch Vertreter von den Anstalten, die noch nicht aktiv sind, dann natürlich auch die Politik und den Behindertenbeauftragten und wollen mal besprechen, was man denn eigentlich tun kann, damit sich das Angebot auch an weiteren Theatern verbessert und eben auch bei den privatrechtlichen Fernsehanstalten. Hinzufügen muss ich noch, das kann natürlich nicht jetzt stattfinden. Wir kennen alle die geltenden Beschränkungen, aber vorbereiten können wir das Thema und wir gehen derzeit davon aus, dass wir Anfang 2021 zusammenkommen können.
Unser nächstes Thema sind die barrierefreien Bankgeschäfte.
Ganz genau, richtig. Ja, hier erzähle ich Ihnen selber ganz bestimmt nichts Unbekanntes. Viele der Bankdienstleistungen sind für uns nicht zugänglich. Wir können die Bank nicht erreichen oder wir können das Online-Banking oder die App der Bank nicht benutzen oder mit dem TAN-Generator nicht umgehen. Die Geldautomaten sind nicht zugänglich. Die Informationen der Bank stehen nicht in barrierefreier Form zur Verfügung. All diese Themen sind Alltag für uns und wir haben uns jetzt aktuell vorgenommen, mal wieder einen Anlauf zu machen, um die Situation hier in Bayern zu verbessern. Wir wollen in dem ersten Schritt die bayerischen Sparkassen anschreiben und mal wieder auf das Thema sprechende Geldautomaten, Auffinden der Bank und auch barrierefreie Informationen und Tools hinweisen. Wir bieten natürlich auch Beratung und Unterstützung an. Wir werden dann sehen, wie das angenommen wird und werden es dann natürlich auch auf weitere Kreditinstitute ausweiten.
Wie viele blinde und sehbehinderte Menschen leben denn in Bayern?
Das kann ich sogar ganz genau beantworten. Ende 2019 lebten in Bayern 95.687 blinde und sehbehinderte Menschen, teilweise mit zusätzlichen Beeinträchtigungen wie Hörbehinderung oder Taubblindheit. Bei den Sehbehinderten geht es um die Personen, die 30% oder weniger sehen.
Wie viele sind davon bei uns Mitglied und wie viel kennen wir?
Mitglied sind rund 8000 Personen bei uns und in unserer Datenbank haben wir rund 15.000 Personen.
Wie viele Personen davon erhalten Leistungen aus dem Bayerischen Blindengeldgesetz?
Das sind insgesamt 15.195. Hier sind all die Personen enthalten, die 2% oder weniger sehen, die also das Bayerische Blindengeld bekommen. Dann sind die Personen enthalten, die die Leistung für hochgradig Sehbehinderte bekommen, die also zwischen 2% und 5% sehen. Hier kann ich nicht ganz genau die Zahl angeben, also volles Sehbehindertengeld erhalten rund 1200 Personen und dann gibt es aber noch Empfänger von dem halben Sehbehindertengeld und auch angerechnet mit Leistungen der Pflegeversicherung. Also wir kommen dann insgesamt auf, glaube ich, doch so 2500, die Sehbehindertengeld ganz oder teilweise bekommen. Und zu diesem Personenkreis gehören auch die Menschen, die taubblind oder hörsehbehindert sind, die also zu ihrer Seheinschränkung auch noch eine Hörbehinderung haben oder taub sind.
Chronik 100 Jahre BBSB auf CD. Dazu übergebe ich das Mikrofon an Steffen Erzgraber, Landesgeschäftsführer Verbands- und Sozialpolitik im BBSB.
Meine Damen und Herren, im Jahr 2020 wird unser Verein, wie Sie wissen, 100 Jahre alt. Es ist also Zeit, nicht ganz ohne Stolz zurückzublicken auf 100 Jahre einer sehr belebten Geschichte und vielleicht einen Blick in die Zukunft zu riskieren. Aber auch an uns und unserer Jubiläumsfeier ist die Covid-19-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen. Unsere Jubiläumsfeier, die für den 27. Juni angesetzt war und in der alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe in München stattfinden sollte, wurde leider abgesagt. Bei dieser Gelegenheit wollten wir Ihnen eigentlich unsere Chronik 100 Jahre vorstellen. Die Chronik bietet ein breites Mosaik an Themen, angefangen vom Kampf um ein menschenwürdiges Leben und Arbeit, über Bildung, Mobilität bis hin in die Gegenwart, wo es um gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und Inklusion geht. Spannend und aufschlussreich ist es, zu sehen, wie der Verein schnell handlungsfähig wurde, Mitglieder gewonnen hat und angefangen hat, Entscheidungsträger für seine Ziele zu gewinnen. Und trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten war der Verein stets für seine Mitglieder da. Aber wir werfen nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern riskieren auch einen Blick in die Zukunft. In einem Interview mit Judith Faltl, Dr. Stefan Insam, Christian Scherm und mir wagen wir einen kleinen Ausblick in die nahe Zukunft und sehen, welche Herausforderungen dort auf uns warten. Denn eins ist sicher, unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet. Ich möchte mich einerseits sehr herzlich bedanken bei allen, die mitgewirkt haben, dass diese Chronik entstehen konnte. Ganz gleich, ob es Frau Dr. Nimut Engelmann war, die die Redaktion betreut hat, oder bei den Zeitzeugen, die ihre Sicht auf diese spannenden, aufschlussreichen 100 Jahre liefern konnten. Ja, und Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Lesen, beim Entdecken von Altem und Neuem. Denn, und jetzt kommen wir zu der angekündigten Überraschung, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer der Bayern-Rundschau, senden wir unsere Chronik in den nächsten Wochen zu. Wundern Sie sich also nicht, wenn es demnächst wieder einmal Post vom BBSB e.V. gibt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit, Tatkraft und Mut, gerade auch in Corona-Zeiten. Ihr Steffen Erzgraber, München im Juni 2020.
Wir gedenken. Am 8. April 2020 verstarb Eberhard Preissing nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren. Als Physiotherapeut und Masseur war er jahrelang im Krankenhaus in Lauf tätig. Seit 1959 war er Mitglied im BBSB und bis 2016 auch als Blinden- und Sehbehindertenberater tätig. In seinem Wohnort Altdorf engagierte sich Herr Preissing ehrenamtlich sehr aktiv. Für den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund nahm er neben seiner Beratertätigkeit auch an vielen Gesundheitstagen teil und interessierte sich stets für technische Neuerungen aller Art. Eberhard Preissing arbeitete auch viele Jahre aktiv bei der Evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in Nürnberg mit. Viele Jahre hat er die Pflege seiner Frau übernommen und sich liebevoll um sie gekümmert. Zuletzt lebte er in der Nähe seines Sohnes in einem Pflegeheim in Waldmünchen. Wir werden Herrn Preissing ein ehrendes Gedenken bewahren. Quelle: BBSB-Rundschreiben 58 2020. Am 21. Mai 2020 ist Kurt Winter im Alter von 66 Jahren verstorben. Herr Winter wurde am 26. Juni 1999 zum Bezirksgruppenleiter der Bezirksgruppe Niederbayern Nord gewählt und trat am 31. Januar 2003 zurück, nachdem die beiden Bezirksgruppen Niederbayern Nord und Niederbayern Süd zusammengelegt wurden. Davor war er als stellvertretender Bezirksgruppenleiter der Bezirksgruppe Niederbayern Nord tätig. Wir werden Herrn Winter ein ehrendes Gedenken bewahren. Quelle: BBSB-Rundschreiben 83 2020. Referat Fürhundangelegenheiten. In der Reihe Referate und Arbeitskreise des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes stellen wir Ihnen heute das Referat und den Arbeitskreis Fürhundangelegenheiten vor. Am Telefon begrüße ich dazu ganz herzlich die Referentin Karin Flößer.
Hallo, ich bin Karin Flößer, die Referentin für Fürhundangelegenheiten. Und zwar bin ich das seit 2018. Seit 2012 war ich stellvertretende Fürhundreferentin. Und seit 2008 gibt es den Arbeitskreis Fürhundangelegenheiten, den ich leite. Meinen ersten Fürhund hatte ich 2007. Ich warte jetzt auf meinen nächsten Fürhund. Ja, der heißt Ola, ist eine Hündin. Und in unserem Arbeitskreis haben wir 5 Fürhundhalter, Halterinnen und 3 Mitarbeiter aus der Sozialabteilung. Da haben wir den Klaus Weber, den Ludwig Hopfenspeicher und den Max Troppmann. Und die sind auch Gespannprüfer, DBSV-qualifizierte Gespannprüfer. Als Führungshalter haben wir im Arbeitskreis die Martina Hellriegel aus München, die stellvertretende Führungsreferentin, dann den Stefan Dietrich und den Sascha Schulze. Und dann haben wir noch die Lara Reiser und mich, Karin Flöser.
Was sind denn Ihre Aufgaben als Referentin für Führhundangelegenheiten?
Unsere Aufgaben, meine Aufgaben sind, wir kümmern uns um Führhundhalterinnen, Führhundhalter in Bayern, egal ob sie jetzt Mitglied im BBSB sind oder nicht. Das BBSB-Mitglied hat natürlich schon Vorteile. Das geht bis hin zur Vertretung vor Gericht zum Beispiel, falls irgendein Antrag auf Führhundversorgung gestellt worden ist und es Probleme gibt. Da sind ja unsere Sozialabteilungsmitarbeiter dann da, die da mithelfen bei der Antragstellung und eben auch bei der Gespannprüfung. Wir beraten zum Beispiel blinde Menschen, die sich für die Versorgung mit einem Blindenführhund interessieren. Da gibt es ja verschiedenste Fragen zu klären, weil die Mobilität ist natürlich mit Führhund einfacher. Es heißt aber auch, dass man mit einem Führhund einfach mehr Zeit aufwenden muss. Also ich kann ja den Führhund nicht einfach in die Ecke stellen wie einen blinden Langstock. Und da versuchen wir eben einfach die Vorteile des Führhundes, also die einfachere Mobilität und auch die Nachteile, die Arbeit, die Pflege oder die Probleme, die auftreten können, die versuchen wir dann den Interessenten schon klar zu machen. Wir veranstalten auch regelmäßig Führhund-Interessenten-Seminare, also meistens kompakte Tagesseminare, wo wir einfach dann das Thema sehr ausführlich besprechen. Wo auch Gelegenheit ist, mal mit einem erfahrenen Führhundhalter und dessen Führhund einfach da mal auch vielleicht ein Stück selber zu laufen, dass man dieses Feeling bekommt, wenn man mit einem Führhund unterwegs ist.
Informationen gibt es auch
zu Fragen der Ernährung des Hundes, zu Verhaltensfragen, zum Beispiel im Freilauf oder wenn andere Hunde im Spiel sind, zum Beispiel zur medizinischen Versorgung, ne? Also da haben wir quasi das ganze Spektrum, decken wir einfach ab. Ne? Wir empfehlen aber dann auch entsprechend, dass man natürlich auch einen Tierarzt aufsucht oder eventuell auch die Fragen in der Führarbeit dann einfach auch mit dem Trainer klärt von der Führhundsschule.
Gibt es Altersgrenzen, wenn man einen Führhund haben möchte?
Also normalerweise bedeutet ja, einen Hund zu halten, eine große Verantwortung. Und das ist eigentlich dann erst gegeben, wenn man 18 Jahre ist, dass man die Verantwortung auch übernehmen kann. Es gibt aber Ausnahmefälle, wo einfach Jugendliche auch schon mit einem Führhund versorgt werden kann. Nach oben gibt es im Prinzip keine Begrenzungen. Also ich sag mal, es kann auch ein älterer Mensch, der seinen vierten Führhund hat oder so, kann auch noch einen Führhund bekommen. Also ich sag mal, wenn man schon gewöhnt ist an einen Führhund, dann spielt das eigentlich keine Rolle.
Muss man eine bestimmte Laufgeschwindigkeit haben, wenn man mit einem blinden Führhund geht?
Die Führhunde haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also es gibt durchaus Hunde für sportliche Menschen, die laufen so 5-6 Stundenkilometer. Und dann gibt es aber auch Menschen, die einfach noch eine Zusatzbehinderung haben, eine Gehbehinderung haben. Und dann gibt es aber auch Führhunde, die einfach langsamer sind. Also das ist durchaus von Hund zu Hund unterschiedlich und halt auch von Halter zu Halter unterschiedlich. Die Kunst ist halt dann nur, dass man den richtigen Hund und den richtigen Menschen zusammenbringt.
Sollte man ein Mobilitätstraining gemacht haben, bevor man einen Führhund beantragt?
Also man sollte ein Mobilitätstraining abgeschlossen haben, so 40-stündig, und sollte einfach gut mit dem Langstock zurechtkommen.
Wie findet man die richtige Führhundschule?
Man kann sich zum Beispiel auf der Homepage des DBSV informieren. Da gibt es eine Liste mit Führhundsschulen, die von dem Arbeitskreis der Führhundhalter im DBSV befragt worden sind zu grundsätzlichen Fragen, wie viele Hunde ausgebildet werden, wie viele Hunde insgesamt schon ausgebildet werden, wie viele Trainer da arbeiten und so weiter. Man kann sich dann ein bisschen informieren und einfach eine Vorauswahl treffen, wo man dann hin möchte. Wir in dem Sinn, wir empfehlen keine Schulen, ja, aber ich sag mal, man kann ja durchaus eine kleine Auswahl an verschiedenen Schulen dann schon nennen, wo dann der Halter hin kann oder der Interessent hin kann, um sich zu informieren.
Wenn man sich entschieden hat, einen Fürhund zu nehmen, setzt man sich dann zunächst mit der Fürhundschule in Verbindung?
Es ist so, dass man eigentlich mit der Fürhundschule in Kontakt kommt, und wenn man sich entschieden hat, einen bestimmten Hund zu nehmen und die Schule gibt einem den Hund, dann nimmt man den Kostenvoranschlag der Schule und holt sich vom Augenarzt ein Rezept über einen Fürhund, und dann kann man zum Beispiel bei uns in den Sozialabteilungen sich helfen lassen bei der Antragstellung.
Wie lange dauert die Einschulung?
Also die Einschulung mit dem Fürhund, die dauert zwischen 15 und 28 Werktagen. Also man sagt, zu 80 Stunden sollten das schon sein. Aber das kann auch sein, dass es länger dauert, je nachdem, bis das Team halt sicher unterwegs ist. Also das ist unterschiedlich, wie lange das dauert. Und zum Abschluss gibt es dann eine Gespannprüfung, die dient einfach dazu, dass die Krankenversicherung weiß, es ist ein verkehrssicheres Gespann unterwegs. Und ja, und danach bekommt dann die Fürhundschule das Geld, wenn die Gespannprüfung bestanden ist. Und in Bayern haben wir noch eine Besonderheit, dass wir die sogenannte Bayerische Prüfungskommission haben. Das heißt, seit es die Qualitätskriterien aus dem Jahr 93 gibt, hat man im BBSB eigentlich nicht nur einen Prüfer, sondern noch einen Selbsthilfevertreter vom BBSB aus der Sozialabteilung, geschulte, qualifizierte Gespannprüfer, die da beratend dann mit dabei sind. Ja, und seit das Hilfsmittelverzeichnis im Jahr 2018 überarbeitet wurde, sind sogar zwei Prüfer, also aus dem Hundefach und aus dem Orientierungs- und Mobilitätsfach, Prüfer bei den Gespannprüfungen.
Ist auch eine Nachschulung möglich, wenn es mit dem Fürhund Probleme gibt?
Man würde wohl erstmal den Trainer kontaktieren und mal nachfragen, wenn ein Problem auftritt. Und dann ist ja die Schule auch verpflichtet, dass sie Nachsorge betreibt. Das heißt also, wenn Probleme auftreten bei einem jungen Gespann, dann kommt natürlich auch der Trainer vorbei und schaut sich das an und gibt Tipps, und dann wird das Problem behoben. Wenn das Problem natürlich gravierender ist und der Hund nachgeschult werden muss, also wenn er irgendeinen Mangel hat, der vielleicht in der Ausbildung nicht beachtet worden ist, dann zahlt die Krankenkasse die Nachschulung, und dann wird halt der Hund entsprechend geschult nochmal.
Man muss sich ja regelmäßig mit dem Hund laufen, damit er nichts verlernt.
Grundlage ist, dass man dem Hund genügend Möglichkeiten gibt, dass er A, sein Erlerntes ausüben kann. Das heißt, zu 2-3 Stunden ist man mit dem Hund eigentlich schon unterwegs. Der Hund braucht Freilauf. Ja, und der Hund braucht natürlich auch seine Ruhephasen. Genau, und arbeiten tut er im Prinzip, ne, ich sag mal, bis zum Alter von 10 Jahren ungefähr. Da muss man dann mal schauen, je nach Rasse und so weiter, je nach Belastung, merkt man dann schon, ob der Hund dann noch den Dienst tun kann, ob er noch gesund ist und so weiter. Und auch da beraten wir, weil ich sag mal, das eine ist einen Hund anschaffen, aber man muss immer auch rechnen, dass der Hund auch mal in Rente geht oder dass der Hund sterben kann im Dienst und so weiter. Das sind alles Fragen, die sollte man sich schon auch bei der Anschaffung überlegen, weil man hat dann den Hund die ganze Zeit bei sich, und dann ist es natürlich schon, muss man das mit einkalkulieren, dass man den Hund auch mal verliert oder dass man den Hund vielleicht abgibt oder dass man den Hund behält, bis er gestorben ist und dann halt mit dem Langstock läuft. oder dass man sich den neuen Führer, den zweiten, dann mit ins Haus nimmt und den alten aber nebenher hat. Also das sind so verschiedene Fragestellungen, die man dann aber auch gut mit anderen Führhundhaltern oder Führhundhalterinnen besprechen kann. Wir haben ja bei uns im BBSB verschiedene Führhundhaltertreffs, zum Beispiel in Niederbayern, in München oder in Schwaben-Augsburg oder auch in Mittelfranken haben wir Führhundhaltertreffs. Und wir vom Arbeitskreis oder wir als Referentinnen, wir kommen auch gern mal in die Bezirksgruppen und treffen uns da mit den Führhundhaltern, wenn Corona überstanden ist, wenn wir das wieder aufnehmen, das Programm.
Was gehört denn zu den Aufgaben des Arbeitskreises? Wie viele Treffen gibt es?
Also wir treffen uns zweimal im Jahr zu einer Präsenzsitzung oder wahrscheinlich die nächste Sitzung im Juli wird eine Telefonkonferenz sein. Wir besprechen halt aktuelle Themen, zum Beispiel, wenn Probleme bei Führhundhaltern auftreten, man wird ja kontaktiert, man wird angerufen, dann werden solche Themen halt gemeinsam besprochen oder wir machen ja eine Planung. Wir hätten jetzt zum Beispiel für 2020 im November unser großes Führhundhalterseminar in Saalgrub im Aurohotel, wo noch nicht klar ist, ob das stattfinden kann. Ich habe es auch noch nicht veröffentlicht, das Programm, weil alles, das fiel alles in diese Corona-Phase rein, wo es also ganz, wo dieser Lockdown war. Das sind alles Aufgaben des Arbeitskreises, Seminare zu organisieren für Führhundinteressenten. Ja, wir kümmern uns um verschiedene Themen, zum Beispiel Physiotherapie für Hunde oder zum Beispiel Hundeernährung oder der älter werdende Führhund Verhaltenstherapie für Führhunde, zum Beispiel so kleine Problemchen, die man halt so hat mit dem Hund, die haben wir dann so eine Trainerin, die da dann auch drauf schaut und wo man dann auch ganz viel lernt, theoretisch und praktisch. Ein großer Teil unserer Aufgabe ist auch noch Öffentlichkeitsarbeit. Wir vertreten quasi den Führhund, das Führhundwesen nach außen. Also es gibt zum Beispiel Zeitungsinterviews, Radiointerviews. Manchmal ist man sogar im Fernsehen zu bestimmten Sachen gefragt. Ja, also wir haben da verschiedenste Aufgabenbereiche oder zum Beispiel die Schulbesuche, ne, die wir auch sehr gerne machen.
Sie sind ja auch bundesweit tätig.
Im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband gibt es natürlich auch einen Arbeitskreis der Führhundhalter. Und zwar sind da die Referenten oder Fachgruppenleiter von den ganzen Landesvereinen, also die zuständig sind für die Führhundhalter, sind da mit Mitglied. Und in diesem Arbeitskreis gibt es auch verschiedene Aufgaben. Also es findet einmal im Jahr die Jahrestagung statt. Dann gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, weil es gibt halt übergeordnet Aufgabengebiete, zum Beispiel vor allem in der Qualitätssicherung, Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses oder die Aktualisierung des Gespannprüferbogens. Also bestimmte Sachen werden da einfach dann ausgearbeitet, da bin ich auch mit beschäftigt. Ich bin für den DBSV noch in verschiedenen anderen Gremien unterwegs, und zwar einmal in einem Spiegelgremium des Deutschen Instituts für Normung. Und zwar gibt es da einen Arbeitsausschuss für Assistenzhunde, der spiegelt die Arbeit eines europäischen Gremiums, Assistance Dogs, also Assistenzhunde. Und da bin ich auch in drei verschiedenen Arbeitsgruppen auf europäischer Ebene. Und ich vertrete den DBSV auch bei Treffen der European Guide Dog Federation, des europäischen Führhundverbandes.
Welche Rassen werden hauptsächlich als Führhunde ausgebildet?
Also hauptsächlich haben wir den Labrador Retriever oder den Golden Retriever, also die ganzen Retriever-Arten, auch Mischlinge daraus oder zum Beispiel den Schäferhund oder den Pudel. Ja, oder zum Beispiel der Australian Shepherd oder verschiedene Kreuzungen, zum Beispiel der Labrador und der Pudel, das gibt den sogenannten Labradoodle.
Warum haben Sie sich für den Führhund als Mobilitätshilfe entschieden?
Man kann natürlich mit dem Führhund sehr viel bequemer laufen. Der Führhund umgeht Hindernisse, der Hund warnt vor Gefahren, plötzlich auftretenden Gefahren, zum Beispiel ein Auto, was aus einer Einfahrt kommt, was vielleicht so rausrollt, dass man es nicht hören kann. Man findet zum Beispiel Türen leichter oder beim Ein- und Aussteigen aus öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist sehr viel einfacher mit dem Führhund und ja, man ist einfach mehr draußen, also an sich die Natur selber kann man natürlich viel mehr erleben, wenn man mit Führhund unterwegs ist. Und man hat einen Partner an seiner Seite. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Also wenn ich mit dem Führhund unterwegs bin, muss ich natürlich genau wissen, wohin ich möchte und ich muss auch orientiert sein und ich gebe dann zum Beispiel die Hörzeichen, zum Beispiel voran oder links und der Hund führt es dann aus. Also der Hund macht an sich selber nichts, also zum Beispiel das Wichtigste eigentlich, was er für Hund macht, ist, dass er an einer Bordsteinkante stehen bleibt, so dass man nicht auf die Straße gerät, aber der Hund würde nie entscheiden, dass er jetzt über die Straße geht, das muss der blinde Mensch selber machen und das kann er, weil er ein Mobilitätstraining gemacht hat und da muss er einfach, je nachdem, ob er an einer Ampel steht oder so, muss er halt seine verschiedenen Techniken anwenden. Aber der Halter, der entscheidet dann mit dem nächsten Befehl voran, dass man rüber geht über die Straße.
Was ist wichtig im Umgang mit dem Hund?
Also der ganz große Unterschied zwischen dem Menschen und dem Hund ist einfach, dass der Hund sofort verknüpft. Das heißt, der Mensch hat ja ein Intellekt und so weiter und kann über Dinge nachdenken. Der Hund ist im Hier und im Jetzt und ganz spontan. Zum Beispiel, wenn der Hund im Freilauf später kommt und ich bin sauer, weil er nicht gekommen ist, dann muss ich aber mich freuen, dass der Hund kommt, weil der Hund lebt im Hier und im Jetzt. Und wenn ich möchte, dass der Hund in Zukunft einfach verknüpft, wenn ich komme, freut sich meine Chefin oder mein Chef, ja, dann muss ich meinen Ärger, den ich habe, einfach runterschlucken und muss in dem Moment einfach dem Hund signalisieren, ja, das hast du gut gemacht. Ja, und das ist halt das ganz Schwierige, weil wenn man jetzt da sauer ist, dann kann es sich so entwickeln, dass der Hund dann sagt, naja, dann komme ich nimmer und dann wundert man sich, dass der Hund überhaupt nimmer kommt. Das ist einfach großer Unterschied zwischen dem Menschen und dem Hund und da muss der Mensch wirklich sich gut reindenken und es führt auch dazu, dass man als Mensch sich auch beherrschen lernt, die Gefühle im Griff hat oder so. Also der Hund ist auch gestresst, wenn jetzt wegen mir, wenn man jetzt meinetwegen in Wut geraten würde über irgendeine Situation. Das ist für einen Hund gar nicht gut, wenn er so im Dienst ist zum Beispiel und so weiter. Ja, es ist ein ständiges Arbeiten mit dem Hund. Also man kriegt nicht einen Führhund und der ist dann fertig und so weiter, sondern das ist im Endeffekt wie wenn man ein kleines Kind hätte. Und man ist ständig dran und Hunde probieren es immer wieder mal. Also das hört im Prinzip nie auf. Das ist wirklich ein lebenslanges Lernen mit dem Hund. Und da muss man bereit sein dazu, wenn man einen Hund möchte, dann heißt es, ich muss immer dran sein, weil dann probiert er mal was aus und dann gibt's mal eine Situation und dann schleift sich was ein. Da muss man einfach sofort reagieren und sagen, nee, Hund, wir machen das so oder wir machen das so. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen haben zum Führhund oder wenn es Menschen gibt, ja, die sich für einen Führhund interessieren, Sie können mich gerne kontaktieren und zwar entweder per Mail karin.floesser@bbsb.org oder unter der Telefonnummer 0911 315 0533. Und ich freue mich über jeden Anruf, über jede Mail, die Sie an mich richten.
Aus den Bezirksgruppen. Ich habe die schöne Aufgabe, langjährige Mitglieder bekannt zu geben. Ich gratuliere allen Jubilaren und wünsche für die Zukunft alles Gute. Oberbayern Rosenheim. Dieses Jahr feiern 16 Mitglieder die 10-jährige Mitgliedschaft im BBSB und 6 Mitglieder die 25-jährige Mitgliedschaft. Für 40 Jahre treue Zugehörigkeit zum Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund werden geehrt Emanuel Goldstein, Riedering, Thomas Hell, Assling, Renate Korte, Fachendorf, Sascha Pawolek, Altötting, Johanna Maria Riedel, München, Brigitte Sachs, Töging und Brunhilde Zweck, Mühldorf. Schwaben, Augsburg. Auch hier gibt es Jubilare, die ihre langjährige Mitgliedschaft im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund feiern. Für 10-jährige Mitgliedschaft werden 23 Personen geehrt und für 25-jährige Mitgliedschaft 7 Personen. 40 Jahre haben unsere Organisation die Treue gehalten. Blagoje Brajovic, Augsburg, Günther Bruckmeier, Augsburg, Franz Liebischer, Friedberg, Hermann Link, Lauingen und Ursula Vogele, Schwabmünchen. Für 50-jährige Zugehörigkeit zum Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund werden geehrt Elisabeth Ziegel, Augsburg und Josef Gerblinger, Wertingen. Und für 60 Jahre Mitgliedschaft wird geehrt Dietmar Prior aus Augsburg. Unterfranken, Würzburg. Während der Bezirksgruppenversammlung am 7. März 2020 im Pfarrzentrum Heiligkreuz in Würzburg wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden 34 Mitglieder geehrt und für 25-jährige Mitgliedschaft 18 Mitglieder. 40 Jahre haben unsere Organisation die Treue gehalten. Wiltrud Amthor, Karlstadt, Reinhold Helfrich, Hausen, Hans Hess, Würzburg, Joachim Mitzel, Karlstadt, Gisbert Müller, Eisingen, Christiane Öppert, Sulzfeld, Matthias Preisinger, Leinach, Alois Reich, Arnstein, Marianne Rüdesheim, Kitzingen, Christian Rupp, Würzburg, Ottmar Schneider, Bad Brückenau, Dieter Schömig, Rimpar, Rainer Spachmann, Würzburg, Rosalinde Spahn, Lohr, Volker Tessar, Würzburg und Petra Thurn-Sieweg, Gerolzhofen. Für 50-jährige Mitgliedschaft im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund wurden geehrt Irma Bernhard, Eidhausen, Arthur Geis, Bad Neustadt, Ingeborg Pusch, Haßfurt, Erika Wehner, Biebergau, Monika Werner, Marc Heidenfeld und Hannelore Zerr, Würzburg. Und für 60-jährige Zugehörigkeit zum Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund wurden geehrt Otto Umscheid, Veits Höchheim und Karl-Heinz Marx, Würzburg. Nachrichten aus dem Aura Hotel Saulgrub. Ich habe unsere Landesvorsitzende gefragt, wie ist denn die Situation in unserem Aura Hotel in Saulgrub?
Ab dem 30. Mai dürfen Hotels in Bayern für private Gäste wieder öffnen und damit auch unser Aura Hotel. Mit der Öffnungserlaubnis sind sehr viele Auflagen verbunden, die wir zu erfüllen haben, sonst kann unser Betrieb im schlimmsten Fall wieder geschlossen werden. Die Auflagen bedeuten unter anderem das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes für alle Gäste und unsere Mitarbeitenden in allen öffentlich zugänglichen Bereichen. Wir sollen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, natürlich nur dort, wo das möglich ist, wenn Sie jemand begleitet, zum Platz im Speisesaal, zu Ihrem Zimmer oder wohin auch immer Sie sonst begleitet werden möchten, kann der Mindestabstand und muss natürlich unterschritten werden. Es muss sehr viel desinfiziert werden, täglich nach jeder Benutzung die Tische, alle Türgriffe und Gegenstände, die mehrere Menschen in der Hand halten. Es wird kein Essen am Buffet geben, sondern wir werden am Platz bedient werden. Sauna, Fitnessräume und Schwimmbad müssen wir leider noch geschlossen halten. Bei all diesen Vorgaben, und da bin ich mir ganz sicher, unser Aura Hotel bleibt der Ort, an dem wir uns wohlfühlen, an dem wir entspannen können, indem wir uns herzlich begegnen und einfach sein können. Egal, wie stark die Beschränkungen sind, wir werden dort weiterhin einen schönen Aufenthaltsort haben und es werden auch wieder andere Zeiten kommen.
Urlaubsangebote im Aura Hotel Saulgrub. Für dieses Jahr wurden die Passionsspiele in Oberammergau abgesagt und deshalb stehen von Juni bis einschließlich September an vielen Tagen noch freie Zimmerkapazitäten zur Verfügung. So lohnt es sich für Kurzentschlossene, jederzeit für einen spontanen Urlaub im idyllischen Saulgrub anzufragen. Das Team des Aura Hotels freut sich über Ihren telefonischen Buchungswunsch unter 08845 990 oder per E-Mail unter info@aura-hotel.de. Gerne weisen wir darauf hin, dass wir in diesem Jahr von einer Schließzeit Anfang Dezember absehen und unser Haus, falls der Coronavirus uns keinen Strich durch die Rechnung macht, durchgehend vom 30. Mai bis zum 31. Dezember 2020 geöffnet hat. Verbringen Sie doch ein paar ruhige Tage in den Bergen und lassen dieses Jahr erst gar keinen Weihnachtsstress aufkommen. Genaue Beschreibungen und Preise der einzelnen Angebote finden Sie auf der Webseite www.aura-hotel.de/Veranstaltungen. Süßes Packerl. Das süße Aura-Packerl kann noch bestellt werden. Die kleine Kiste enthält ein süßes Rosinenbrot, ein Glas Marmelade, ein Fläschchen Ingwer-Limettensirup, drei Schoko-Aura-Busserl und eine geschneiderte, waschbare, lustig bunte Baumwollschutzmaske. Bestellen Sie Ihr süßes Aura-Packerl für 40 Euro inklusive Versand und Porto sowie einem Spendenanteil von 10 Euro. Senden Sie uns gern eine E-Mail an info@aura-hotel.de mit dem Betreff Aura-Packerl oder rufen Sie uns an. Wir senden Ihnen eine Rechnung mit dem ausgewiesenen Spendenanteil und dann geht die Post ab. Wenn Sie möchten, können wir Ihr Paket natürlich mit weiteren Artikeln aus unserem Kiosksortiment ergänzen. Zum Beispiel Kräutersalze, Bärlauch oder Chili zu 3,50 Euro, eine 0,5 Liter Flasche Aura Obstler im Fass gereift, 17,20 Euro, eine 0,2 Liter Flasche Etaler Heulikör zu 4,90 Euro oder eine Etaler Teebox mit 20 Aufgussbeuteln zu 5,90 Euro. Näheres zum Aura Hotel Saulgrub erfahren Sie auch immer über den Newsletter unter Telefon 08845 99366. Bit aktuell.
Dennis Scheck, Schecks Kanon, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur. Bestellnummer A08730. Kann ein Kinderbuch zum Kanon der Weltliteratur zählen? Unbedingt, sagt der Literaturkritiker Dennis Scheck. Mit seiner Auswahl der 100 wichtigsten Werke präsentiert Dennis Scheck einen zeitgemäßen Kanon, der auf Genre- oder Sprachgrenzen schlicht pfeift. Von Ovid bis Tolkien, von Simone de Beauvoir bis Shakespeare. Charmant, wortgewandt und klug erklärt er, was man gelesen haben muss und warum. Sprecherin Karin May Brandstätter. Ein Daisy-Hörbuch, 878 Minuten auf einer CD für 39 Euro, Bestellnummer A08730. Sonderangebot, unser Buch des Monats. Marina Wislak, Herrschaften, ein Kriminalroman, Bestellnummer A08412. Seit 500 Jahren stirbt exakt alle 50 Jahre ein Mitglied des ehrwürdigen Hauses von Karst und Dull eines unnatürlichen Todes. Unfall und Unglück lauten die offiziellen Erklärungen und es gibt keinerlei Beweise, die auf etwas anderes hindeuten. Lastet ein alter Fluch auf der Familie? Paul Weller, Privatdetektiv aus Leidenschaft, versetzt dieser Fall in Staunen. Fest davon überzeugt, dass der Mörder unter den Anwesenden sein muss, gerät er immer tiefer in die Geschichte der Familie und entlarvt Geheimnisse, die nie ans Licht geraten sollten. Doch kann er den Täter stoppen, bevor er seine Tat vollbringt? Sprecher Peter Unglert, ein Daisy-Hörbuch, 990 Minuten auf einer CD, statt 39 Euro für 29 Euro. Bestellnummer A08412. Das Sonderangebot ist gültig bis 31.08.2020. Jeremy Dronfield, der Junge, der seinem Vater nach Auschwitz folgte. Eine wahre Geschichte. Bestellnummer A08908. 1939 werden Gustav Kleinmann, ein jüdischer Polsterer aus Wien, und sein 16-jähriger Sohn Fritz mit hunderten anderen jüdischen Männern von der SS festgenommen. Aus dem Kreis ihrer Familie gerissen, werden die beiden zunächst nach Deutschland deportiert. Im KZ Buchenwald zur Zwangsarbeit im Steinbruch eingeteilt. Nach einiger Zeit wird Gustav für die Deportation nach Auschwitz selektiert. Doch für Sohn Fritz ist der Gedanke, von seinem Vater getrennt zu werden, unerträglich. Trotz seines Wissens darum, dass niemand aus Auschwitz zurückkehrt, erklärt sich Fritz freiwillig bereit, seinen Vater zu begleiten. So beginnt für die beiden ein Leidensweg, der noch hoffnungsloser ist als alles, was sie bis dahin erlebt haben, und den Vater und Sohn doch gemeinsam überstehen. Sprecherin Karin May-Brandstätter, ein Daisy-Hörbuch, 892 Minuten auf einer CD für 39 Euro, Bestellnummer A08908. Monika Weidlich-Kollenhofer, Gelassenheit auf Knopfdruck, Bestellnummer A08596. Ängste überwinden, Stress bewältigen und einfach glücklich sein. Die heutige Leistungsgesellschaft charakterisiert sich durch viel Stress und Belastung, die von der Arbeit mit nach Hause gebracht werden. Doch es lässt sich auch gelassener leben. Dieses Buch zeigt detailliert auf, wie Gelassenheit erlernt werden kann. Sprecher Peter Unglert, ein Daisy-Hörbuch, 246 Minuten auf einer CD für 19 Euro, Bestellnummer A08596. Mochos der Kanaren von Blanca Moreno Mendez, Bestellnummer A07003. Derzeit ist auf dem Markt eine große Vielfalt an Mocho-Soßen erhältlich, doch wenn Sie Lust haben, sie selbst herzustellen, wird Ihnen dieses Rezeptbuch für traditionelle Mocho-Soßen mit Beiträgen der Bewohner der Kanarischen Inseln, welche Mochos daheim zubereiten, von größter Nützlichkeit sein. Sprecherin Julia Hamann. Ein Daisy-Hörbuch, 24 Minuten auf einer CD für 5 Euro, Bestellnummer A07003. Dr. Med Anne Fleck, Ran an das Fett, Heilen mit dem Gesundmacher Fett, Bestellnummer A08025. Dr. Anne Fleck, Deutschlands renommierte Präventiv- und Ernährungsmedizinerin, liefert mit diesem Buch eine leidenschaftliche, wissenschaftlich fundierte Lösung, mit der Sie Ihre Gesundheit revolutionieren können. Denn Fett clever eingesetzt, besitzt das geheime Potenzial, chronischen Krankheiten, unter anderem Herz-Kreislauf-Krankheit, Übergewicht, Depression, Alzheimer und Krebs, vorzubeugen, sie zu lindern und sogar zu heilen. Sprecher Peter Unglert, ein Daisy-Hörbuch, 871 Minuten auf einer CD für 39 Euro, Bestellnummer A08025. Erschienen im Garant Verlag, Bienen und Vögel im Garten, Bestellnummer A08797. Ihr Garten ist für viele heimische Tiere ein wichtiger Lebensraum. Auch den Bienen und Vögeln bietet er Nahrung, Schutz und Unterschlupf. In diesem Buch erfahren Sie, zwischen welchen Pflanzen sich Bienen und Vögel wohlfühlen, was sie fressen und wie sie ihnen das Leben im Garten erleichtern können. Anhand von typischen Merkmalen können Sie die Arten leicht bestimmen. Sie erhalten viele Hintergrundinformationen und praktische Tipps. Ein Ratgeber, um die Artenvielfalt in Ihrem Garten zu erhalten und neu zu entdecken. Sprecher Martin Meierhofer, ein Daisy-Hörbuch, 269 Minuten auf einer CD für 19 Euro, Bestellnummer A08797. Reiseführer Nordseeküste, Schleswig-Holsteins, Sylt, Amrum, Föhr, Bestellnummer H05466. Allgemeines: Stadtbeschreibungen, Nordseeinseln, Reiserouten und Wasserwanderwege. Dieser Reiseführer ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der nordfriesischen Inseln selbstständig kennenzulernen. Sprecherin: Barbara Huber. Ein Desi-Hörbuch, 280 Minuten auf einer CD für 19 Euro. Bestellnummer A05466. Christian Stahlberg präsentiert Sideviews 2020. Sideviews steht dieses Jahr unter einem ganz besonderen Merkzeichen, da die vom 19. bis 21.05. geplante Side City leider abgesagt werden musste. Anstelle der Vor-Ort-Interviews gibt es bei Sideviews dieses Mal ausschließlich Interviews, welche per Telefon geführt wurden. Erhältlich als Daisy-Hörbuch auf einer CD für 15 Euro, Bestellnummer A09049. So erreichen Sie uns: BBSB e.V., BIT-Zentrum, Arnulfstraße 22 in 80335 München. Bestellhotline 089 55988 Durchwahl 136, Herr Färber. Oder 24 Stunden Bestellservice 089 55988 Durchwahl 144. Hier können Sie auf den Anrufbeantworter sprechen. Oder per Telefax 089 55988 Durchwahl 336. Per E-Mail können Sie uns erreichen unter bit-bestellservice@bbsb.org. Und im Internet finden Sie uns unter www.bbsb.org.
Interviews zur Side City 2020. 2019 berichtete Christian Stahlberg mit Unterstützung des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes erstmals von der Side City, der größten Messe rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Zahlreiche Audiobeiträge sind entstanden und wurden auf www.sideviews.de als Podcast und auf DCCD veröffentlicht. Aufgrund der großen Nachfrage sollte das Angebot zur Side City 2020 fortgesetzt werden. Diese Veranstaltung ist aber ausgefallen und Vor-Ort-Interviews waren nicht möglich. Gleichzeitig werden dieses Jahr wohl auch noch weitere regionale Hilfsmittelausstellungen nicht stattfinden können. Blinden und sehbehinderten Menschen ist es somit nur sehr schwer möglich, sich über Neuheiten, Trends und Entwicklungen zu informieren und einen umfassenden Marktüberblick zu erhalten. Deshalb sammelte Christian Stahlberg in den Wochen vor dem eigentlichen Messetermin per Telefon und Skype Eindrücke und Interviews von Ausstellern und Händlern. So sind unter dem Motto "Die Side City at Home" rund 20 Interviews entstanden, die sich mit Technik und Hilfsmitteln aus den Bereichen Alltag, Unterhaltung, Kommunikation, Arbeitsplatzausstattung und Mobilität befassen. Was gibt es Neues? Welche Produkte wurden verbessert? Was sind die Trends bei Mainstream-Technologien? Und wie kann man was mit einer Seheinschränkung nutzen? Erfahren Sie so zum Beispiel Neues über Daisy-Player mit Internetzugang, sprechende Bedienknöpfe für Haushaltsgeräte, mobile Lesegeräte, Braillezeilen und Braille-Notizgeräte, Software, Sprachassistenten, Tablet-PCs oder blindengerechte Telefonlösungen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Unternehmen aus Mitteleuropa. Erstmals kommen auch zwei große Versender für Alltagshilfsmittel zu Wort, die einen Einblick in beliebte und neue Produkte aus ihren Hilfsmittelshops geben. Sideviews, das ist Ein- und Ausblick. Wer sich das Leben privat, in Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf erleichtern möchte und mitreden will, sollte durch die Podcast-Episoden der Sideviews stöbern. Nähere Informationen sowie Podcast und Download finden Sie unter www.sideviews.de. Sideviews schreibt man SIGHTVIEWS. Ab dem letzten Maiwochenende nach dem Termin der ursprünglichen Side City werden die neuen Beiträge dort nach und nach veröffentlicht. Die Audiointerviews von der Side City 2019 sind ebenfalls noch verfügbar und sind größtenteils immer noch aktuell. Bequem auf CD. Sie haben kein Internet? Es ist Ihnen zu aufwendig, verschiedene Dateien herunterzuladen? Sie möchten alles übersichtlich strukturiert. Wie auch schon im Vorjahr bietet das BIT-Zentrum des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes alle Beiträge auch auf einer DESI-CD an. Diese wird seit Mitte Juni ausgeliefert und kann für 15 Euro unter der Telefonnummer 089 559 88 136 oder E-Mail bit-bestellservice@bbsb.org bestellt werden. Barrierefreie Bedienung von Haushaltsgeräten. Hören Sie ein Interview, das Christian Stahlberg, unser Referent für elektronische Hilfsmittel für Blinde, mit Herrn Rupprecht von Vielwehr geführt hat.
Als blinder oder sehbehinderter Mensch Haushaltsgeräte zu bedienen, ist manchmal gar nicht so einfach. Viele Betroffene behelfen sich mit Klebepunkten, die auf den Drehschaltern angebracht werden. So wird zum Beispiel mit solchen Punkten an einem Ofen taktil markiert, wo sich die 100 oder 150 Grad Stellung befindet. Merken muss man sich allerdings, wo sich Ober- und Unterhitze, Umluft oder andere Funktionen verbergen. Und welcher der 5 Druckknöpfe an der Waschmaschine schaltet nochmal gleich die Vorwäsche ein? Einen deutlichen Mehrwert gegenüber einfachen Klebepunkten bieten hier die universellen Umrüstkits der Firma Feelware, sagt der Gründer und Geschäftsführer Robert Rupprecht.
Das sind im Prinzip taktile Symbole. Und diese taktilen Symbole werden auf die bestehenden Bedienelemente, also zum Beispiel auf die Drehknöpfe oder neben die Druckknöpfe bei einer Waschmaschine, werden die aufgeklebt und haben also ganz markante und gut wiederzuerkennende taktile Symbole. Und damit kann man sich dann eben sehr schnell einprägen, wie so eine Waschmaschine zu bedienen ist. Das sind jetzt beispielsweise verschiedene Symbole für die verschiedenen Waschprogramme. Dann sind da Symbole dabei für den Startknopf, für den Pauseknopf und für den Knopf, von dem man die Schleuderdrehzahl oder die Temperatur einstellt. Beim Elektroherd hat man zum Beispiel Symbole, die einem symbolisieren, für welches Kochfeld ist jetzt der jeweilige Knopf. Dann erkennt man also auf dem Knopf taktil, ist dann so ein kleiner Marker aufgeklebt aus diesem Feelware-Umrüstkit. Und dann erkennt man zum Beispiel anhand von 4 Symbolen, dass dieser Knopf zum Beispiel für die Kochstelle vorne rechts ist, indem also unten rechts an dem Symbol ein Kreis ist und die anderen 4 Ecken haben eben kleine Punkte, sodass man also ganz schnell und intuitiv feststellen kann, was ist denn das jetzt zum Beispiel für einen Knopf, den ich da gerade in der Hand habe. Genauso für die Backofenfunktion, also da gibt es ein kleines Ventilatorsymbol für die Umluftfunktion, ein kleines Symbol mit einer Linie oben und mit einer Linie unten, sodass man weiß, das ist die Ober-Unterhitze und so weiter und so fort. Und weil das eben eine Handvoll verschiedene Symbole sind, kommt mit jedem Umrüstkit eine hörbare Bedienungsanleitung, in der man eben dann lernen kann. Also man legt die CD ein und hört dann, wie sich diese Symbole anfühlen und kann sich das dann eben auch zu Hause unabhängig aneignen. Und vor allen Dingen, wenn man auch mal irgendwas vergessen hat, kann man es nochmal nachhören. Und man ist eben nicht darauf angewiesen, einen sehenden Menschen dabei zu haben, der einem das dann nochmal erklärt.
Obendrein sei der Kleber für die Symbole sehr fest und hitzebeständig. Gerade an Öfen und Herden würden sich normale Klebepunkte wegen der Temperaturschwankungen leicht ablösen. Für Öfen und Herde bietet Feelware neben den universellen Umrüstsymbolen auch Markierungssysteme an, die speziell auf ein bestimmtes Modell eines Herstellers zugeschnitten sind.
Bei dem Feelware C-Umrüstkit gehen wir her und nehmen am Elektroherd die Bedienknöpfe ab und ersetzen die mit speziell angefertigten Bedienknöpfen, die für das jeweilige Herdmodell auch angepasst sind. Zum Beispiel die Winkeleinstellung für die Temperatureinstellung oder auch die Anordnung von den Backofenfunktionen, aber auch die Leistungsstufen an den Kochstellen. Es gibt Herde, die haben Einstellungen von 1 bis 9, 1 bis 6, 1 bis 12. Manche drehen links rum, manche drehen rechts rum. Also Sie sagen, da ist eine riesengroße Variationsvielfalt. Aber da stellen wir eben die Knöpfe dann passgenau dafür her, mit taktilen Symbolen drauf. Und was eben bei diesen Knöpfen zusätzlich noch eine große Hilfestellung ist, die haben zusätzlich auch noch große visuelle Symbole. Das heißt also, da sind Zahlen und Symbole farbig markiert. Das sind weiße Symbole, die wir da drauf machen. Und die haben erstmal einen sehr hohen Kontrast zu dem dunklen Untergrund von dem Knopf und sind auch 3 bis 4-mal größer als die Symbole, die man auf den normalen Knöpfen so findet.
Sofern es für das jeweilige Ofen- oder Herdmodell die speziell abgestimmten Bedienknöpfe gibt, ist eine Installation leicht erledigt. Die vorhandenen Knöpfe lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick entfernen und durch die Feel-VRC-Einrichtung ersetzen. Egal, ob die auf ein Gerät speziell abgestimmten Knöpfe oder die universellen Umrüstkits verwendet werden, beide Markierungsmöglichkeiten setzen natürlich voraus, dass eine Person über das entsprechende Fingerspitzengefühl verfügt. Die Symbole müssen schließlich sicher ertastet und unterschieden werden. Beim neuesten Produkt wird das nicht erforderlich sein.
Dieses Jahr wird ein System auf den Markt kommen, mit dem wir Haushaltsgeräten nachträglich das Sprechen beibringen können. Das heißt, es funktioniert ähnlich wie die Feel-VRC-Knöpfe. Das heißt, man bringt zusätzlich was an dem Herd an. Entweder tauscht man die Knöpfe, die da dran sind, aus oder man baut an die bestehenden Knöpfe noch was dran. Jedenfalls ist dann in diesem Zusatzgerät ist eine kleine Elektronik drin, die erfasst, wie weit man den Knopf in welche Richtung gedreht hat. Und diese Informationen kann man dann eben als Sprache ausgeben, sodass man dann quasi gesagt bekommt, Sie haben jetzt Ihre vordere rechte Herdplatte auf Stufe 3 gestellt und Ihr Backofen steht auf Ober-Unterhitze bei 165 Grad. Und das ist insofern neu, dass das nachrüstbar wird an handelsübliche Geräte. Das heißt also, man muss nicht für teures Geld einen brandneuen Herd kaufen, nur weil man jetzt gerne was Komfortableres hätte, sondern man kann das Gerät, was eigentlich noch gut funktioniert und zu Hause steht, nachrüsten, so dass es an die neuen Bedürfnisse von der Kundin oder von den Kunden angepasst wird. Und damit gibt es natürlich auch deutlich mehr Sicherheit und Komfort beim Kochen und dementsprechend mehr Unabhängigkeit und ja auch Freiheit, zu Hause mal was zu machen.
Doch wie soll man Sprachansagen von einem Bedienknopf verstehen können, wenn in der Pfanne die Bratwürste brutzeln und die Dunstabzugshaube lautstark röhrt?
Wir geben die Töne zentral über eine Ausgabeeinheit aus. Und da kann man dann natürlich ein etwas besseres Soundsystem reinbauen mit einem leistungsfähigen Lautsprecher und kann dann da die Energie, weil da braucht man eben recht viel Energie im Vergleich zu so einer kleinen Elektronik im Knopf, die kann man dann natürlich über die Steckdose speisen, sodass man da also eine gute Audioqualität und eine ausreichende Lautstärke hinbekommt. Im ersten Ansatz wird das jetzt mal der Drehknopf sein. Aber in Zukunft werden da auch noch, also wir haben eine Roadmap, da werden auch noch in Zukunft andere Funktionen drüber laufen können. Also wir gehen sehr, sehr stark in die Richtung Sprachausgabe für Küchengeräte.
Ein genauer Preis stand zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Juni noch nicht fest.
Wenn man jetzt schaut, was ein Lesegerät kostet, da kommen wir natürlich preislich wieder deutlich drunter. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich vergleiche das mit dem typischen Markierpunkt oder vielleicht auch mit dem universellen Umrüstkit, was wir bei vielen anbieten, dann ist dann natürlich ein bisschen der Preis etwas höher. Aber dadurch, dass wir eben schon so viele verschiedene Sachen haben, eben das universelle Umrüstkit, was es ja für deutlich unter 50 Euro zu kaufen gibt, und den taktilen Knopf, im Prinzip ist ja für jeden was dabei. Ne? Also wenn wir jetzt Kunden haben, die sagen, Mensch, ich koche jetzt nicht so viel und habe da auch nicht so ein riesen Interesse dran, mir reicht eigentlich die Basisausstattung, dann ist die Kunde natürlich am besten mit dem universellen Umrüstkit bedient. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte das komfortabel und vernünftig haben, dann wird er dann vielleicht in Zukunft eher dahin gehen und sagen, Mensch, ich möchte jetzt doch die Sprachausgabe nachträglich an meinem Elektroherd nachgerüstet haben oder an meiner Waschmaschine oder an einem anderen Gerät.
Vorhandene Haushaltsgeräte durch durchdachte Markierungen komfortabler nutzbar zu machen, ist die eine Sache. Aber
nachdem ich mich dann mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich eben festgestellt, dass es eben bei weitem nicht bei der Bedienbarkeit selber bleibt, wo die Probleme auftreten, sondern dass insgesamt der Zugang zu Haushaltsgeräten mit vielen Barrieren behaftet ist. Das geht also nicht erst bei der Bedienung und beim Erlernen los, sondern das geht schon bei der Auswahl und bei der Beschaffung los. Und daraus ist so ein bisschen das Produkt- und Serviceangebot von viele entstanden, wo es eben nicht nur diese Umrüstkits gibt, sondern eben auch barrierefrei nachgerüstete Neugeräte, je nachdem, was man eben gerade braucht. Ich kann es noch nicht mit allen Geräten, aber zum Beispiel Elektroherde, Mikrowellen, alleinstehende Kochfelder, Backöfen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Waschtrockner. In letzter Zeit waren ein paar Waschtrockner. Da habe ich mittlerweile einen so guten Überblick, dass ich sagen kann, für das, was man so im Haushalt braucht, habe ich eigentlich in verschiedenen Leistungs- und Preisklassen Geräte, die ich anbieten kann.
Bei der Lieferung und Montage arbeitet Robert Rupprecht mit lokalen Großhändlern zusammen, sodass niemand eine weite und damit teure Anfahrt zu befürchten braucht. Angebote wie die von Feelware machen Hoffnung, dass auch in Zukunft blinde und sehbehinderte Menschen Haushaltsgeräte bedienen werden können. Und auch die Einschätzung zu den heute anscheinend weit verbreiteten und leider auch mit Nachrüstung nicht bedienbaren Touchscreens und Sensorknöpfen macht Hoffnung.
Es gibt eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Haushaltsgeräten und natürlich die Technologie geht weiter. Aber entgegen der landläufigen Meinung, dass es fast keine Geräte mehr gibt oder dass es keine Geräte mehr gibt, die vernünftig zu bedienen sind, gibt es eigentlich bei vielen Herstellern auch noch eine große Zahl von guten Geräten, mit denen man verschiedenste Kundenwünsche abdecken kann. Also ich habe wirklich von, sag mal, im Einsteigersegment kann ich einen Elektroherd für 200-300 Euro anbieten. Das sind dann ganz einfache Modelle. Auch die kann man barrierefrei nachrüsten. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich koche vielleicht dann am Samstag, koche ich mir mal ein Ei und dann habe ich hier mal was zum Warmmachen. Aber ich habe auch Kunden und Kundinnen, die sind wirklich anspruchsvolle Köche und die haben dann eben wirklich sehr leistungsfähiges Kochgerät. Und da kommt dann eben dann auch ein sehr leistungsfähiger Herd rein, der aber auch barrierefrei nachrüstbar ist.
Nähere Informationen gibt's unter www.feelware.eu. Das schreibt sich Friedrich Emil Emil Ludwig Wilhelm Anton Richard Emil oder unter Telefon 0157 57 16 5693. Weitere Informationen rund um technische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte gibt's unter www.sideviews.de. SIGHTVIEWS.de. Christian Stahlberg, Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund.
Neues Angebot für DBSV-Karteninhaber. Pilates-Trainerin Heike Müller ist ab sofort neuer Kooperationspartner für die DBSV-Karte. Inhaber der DBSV-Karte erhalten 5 Euro Rabatt auf alle Hör-Dich-Fit-Angebote ihres Trainingsprogramms Kurz bewegt. Die Trainerin bietet mit ihrem Hör-Dich-Fit-Programm ganzheitliche Bewegungs- und Fitnessübungen nach Audioanleitung. Es gibt verschiedene MP3-Audiodateien zum Downloaden für unterschiedliche Fitness- und Übungsprogramme. Die Anleitungen sind so präzise und anschaulich, dass sie allein durch Hören korrekt und effektiv nachvollzogen werden können. Ein Fitnessstudio für zu Hause. Informationen, Kauf und Download der Audiotrainings unter www.kurzbewegt.de. DBSV-Mitglieder erhalten ihren Rabatt auf jedes Hör-Dich-Fit-Audioprogramm mit dem Gutscheincode DBSV5, also DBSV und die Ziffer 5. Für Fragen steht Ihnen Frau Weiß, Telefon 030 285 387 161, E-Mail c.weiß@dbsv.org gern zur Verfügung. Weiß mit Doppel-S geschrieben. Quelle DBSV-Rundschreiben 2026. Aktiv im Studium, Marco Meyer berichtet über seine Erfahrungen im Rahmen seines Studiums zum Diplom-Verwaltungswirt FH. Immer wieder berichten Blinde und Sehbehinderte in der Bayern-Rundschau über ihre Hobbys und Freizeitgestaltung, aber auch über ihren Alltag in Schule, Studium und Beruf. Marco Meyer absolviert ein duales Studium am Fachbereich Innere Verwaltung in Hof. Er berichtet im Folgenden über seine Erfahrungen, vor allem im Bereich Barrierefreiheit.
Mein Name ist Marco Meyer. Ich bin 32 Jahre jung. Infolge einer Retinitis pigmentosa im Jugendalter erblindet. Seit 2018 absolviere ich ein duales Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Das ist ein beamtenrechtliches Studium, das ich in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern absolviere. Heute möchte ich einfach mal von meinem Studienalltag berichten und auch so von den Herausforderungen erzählen in Sachen barrierefreier Literaturbeschaffung und welche Herausforderungen und Auswirkungen das Thema Barrierefreiheit in meinem Studium mit sich bringt. Barrierefreiheit im Studium ist für mich schon sehr wichtig, denn es ist mir wichtig, dass ich im Hochschulleben ganz normal teilhaben kann, wie jeder andere Student auch. Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass ich Fachliteratur so zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich damit gut arbeiten kann. Das bedeutet also, im einzelnen Unterlagen benötige ich im MS Word Format. Die Überschriften sollten nach Standard-Formatvorlage formatiert sein, denn JAWS bietet die Möglichkeit, mit der Tastenkombination einfügen plus F6 sich die Überschriften anzeigen zu lassen, und man kann zum Beispiel Überschriften auswählen für Oberkapitel und Unterkapitel. Darüber hinaus benötige ich Berechnungstabellen als Excel-Dokument, denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn Berechnungstabellen in PDF-Dokumenten enthalten sind, dann werden sie mit JAWS sehr unleserlich dargestellt, oder manchmal ist es einfach auch von der Arbeitstechnik auch so, wenn ich jetzt ein Aufgabenblatt habe und da steht eine Berechnungstabelle mitten in dem Aufgabenblatt und ich möchte mit dieser Berechnungstabelle auch wirklich sinnvoll rechnen können und zügig navigieren können, dann muss ich das auf jeden Fall in Excel rüber kopieren, und oft sind Dokumente nicht so formatiert, dass man sie einfach mit Copy und Paste in Excel rüberziehen kann. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, man muss vieles mit der Hand abschreiben, und das kostet entsprechend auch zusätzliche Zeit, die man aber im Studium nicht so hat, weil das Studium schon relativ anspruchsvoll ist. Also Kernaufgaben in dem Studium sind wirklich einerseits Rechtsfälle ausführlich zu lösen und entsprechende Gutachten zu erstellen, andererseits aber auch Berechnungen anzufertigen, die sich anhand der Fragestellung orientieren, und die Fragestellung kann im Einzelfall schon mal so komplex sein, dass man um die Ecke denken müsste, sodass man wirklich die Zeit auch sinnvoll nutzen sollte. Es hat sich schon im früheren Studium, im Studienverlauf herausgestellt, dass viele Dokumente nicht barrierefrei sind, beziehungsweise die Aufarbeitung relativ zeitaufwendig ist. Deswegen habe ich mir überlegt, es müsste doch mit der Hochschule eine Vereinbarung nicht nur für mich, sondern auch für zukünftige Menschen mit Behinderung getroffen werden, wie man denn zukünftig eine höchstmögliche Accessibilität von Dokumenten für Menschen mit Blindheitsbehinderung herstellen könnte. Mein erster Schritt, den ich getan habe, ich habe mich erstmal an meinen Schwerbehindertenbeauftragten gewandt. Er konnte mein Anliegen nachvollziehen, aber auf der anderen Seite hat er mir die indirekte Empfehlung gegeben, dass ich mich doch eigenständig um mein Anliegen kümmern könnte und dass er eigentlich dafür mittelbar zuständig sei. Das fand ich jetzt persönlich nicht ausreichend. Auf der anderen Seite wollte ich die Accessibilität weiter verbessern. Deshalb habe ich mich dann an das Prüfungsamt gewandt. Denn zufälligerweise gab es einen ersten Test in Form eines grafisch basierten E-Tests, der nur mit Vorlesekraft gelöst werden konnte, im Rahmen einer strengen Zeitvorgabe. Und das war so der erste Punkt, wo ich dann gesagt habe, es muss sich was verändern, das Thema Barrierefreiheit von Unterlagen und Dokumenten sollte im Hof auf jeden Fall ein starkes Thema werden. Beim Prüfungsamt hatte ich das Gefühl, es gab mehrere Gespräche, dass die Mitarbeiter zwar von zugänglichen Dokumenten irgendwie schon mal gehört haben, aber sie konnten nicht nachvollziehen, wie das technisch abläuft. Und dann kam immer so die Rückfrage, naja, Ist es dann überhaupt noch fair, wenn wir die Dokumente nach den barrierefreien Standards anpassen oder greifen wir in die fairen Prüfungsbedingungen ein? Und die ganzen Diskussionen haben sich ein Jahr hingezogen und mir wurde schnell klar, ich muss das Studium verlängern, weil es hat einfach bei mir auch länger gedauert, bis ich mich A, im Hof eingelebt habe, B, die richtigen Arbeitstechniken für mich entdeckt habe und C, bis ich auch eine Vorlesekraft gefunden habe, die mich im Studium unterstützt und die Dokumente auch zügig barrierefrei aufarbeitet. In der Zwischenzeit hatte ich zu mehreren Mitstudierenden mit Behinderung Kontakt und sie teilten mir mit, dass sie im Studium ähnliche Herausforderungen hatten. Vor allem kamen sie mit dem Studienverlauf nicht so klar und das war eigentlich so meine Motivation, beim Bayerischen Landtag eine Petition einzureichen, um entsprechende Ideen, wie man den Studienverlauf oder das Studium insgesamt für Menschen mit Behinderung verbessern kann, umsetzen zu lassen. Und da hatte ich zum Beispiel die Idee, dass man Tutorien für neue Studierende einführt und vor allem noch mehr Unterstützung den Studierenden bietet, die noch nicht so gute Leistungen im Studium absolvieren, was es ja zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gab. Der zweite Teil meiner Petition beschäftigt sich mit generellen Standards in Sachen Barrierefreiheit, denn mir war es zumindest wichtig, wenn Dokumente im PDF-Format ausgegeben werden, dass sie auch wirklich zumindest grob so formatiert werden, dass die Überschriften per Formatvorlage mit Jaws auch navigierbar sind. Und das lässt sich mittlerweile per Standardfunktion in MS Word umsetzen. Die Petition wurde zwar vom Bayerischen Landtag als erledigt angesehen, gleichzeitig hat die Hochschule Anfang Mai begonnen, meine Ideen aufzugreifen und Stück für Stück umzusetzen. Erste Erfolge sind bereits sichtbar und das liegt nicht zuletzt an der Corona-Pandemie, welche ein Online-Studium ermöglicht. Also sprich, jetzt kann man zum Beispiel Vorlesungen noch im Nachhinein online verfolgen. Sämtliche Dokumente sind als PDF einigermaßen barrierefrei zugänglich und auch der Service der Hochschule hat sich nochmal ein Stück weit verbessert. Abschließend möchte ich einfach diejenigen von euch motivieren, die zurzeit ein Studium durchführen oder vorhaben, ein Studium zu planen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr euch an der Hochschule euch einbringt, sei es am Hochschulleben allgemein oder wenn es um Themen geht, die Menschen mit Behinderung auch betreffen. Denn nur durch die aktive Teilnahme an Diskussionen oder durch die aktive Einreichung von Verbesserungsvorschlägen lässt sich auch das Thema Hochschule für unseren Personenkreis enorm verbessern. Und es gibt ja viele Beispiele in der Vergangenheit, die zeigen, dass sich aktive Teilhabe am Hochschulleben und auch in anderen Lebensbereichen lohnt. Es ist wichtig, dass ihr mit Hochschulangehörigen, sei es Professoren, Mitarbeitern oder Studierenden, eure individuellen Beeinträchtigungen auf persönlicher Ebene kommuniziert, denn so ist es für die betreffenden Personen möglich, sich in eure Situation reinzuversetzen und mit euch zusammen eine individuelle Lösung auszuarbeiten.
Herzlichen Dank für diese anschauliche Schilderung. Diese Probleme kennen sicher viele aus Schule, Studium und Beruf. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund steht diesbezüglich auch immer mit den Landtagsabgeordneten in Kontakt, um hier Verbesserungen zu erreichen. Unsere Landesvorsitzende Judith Faltl sagt dazu:
Uns ist das Problem natürlich allen persönlich auch bewusst und natürlich dem Verband auch. Wir haben in der gerade zu Ende gegangenen Runde der Parlamentariergespräche auch das Thema bauliche und digitale Barrierefreiheit wieder behandelt und im Bereich digitale Barrierefreiheit in Freistaat Bayern aufgefordert, Barrierefreiheit auch hier zu einem Ausschreibekriterium zu machen, sprich nur noch Software anzuschaffen, die barrierefrei für Menschen mit Behinderung ist. Dazu gehören dann eben zum Beispiel auch derartige Lernmaterialien an Einrichtungen des Freistaats Bayerns, wie es ja die beschriebene Bildungseinrichtung wohl sein wird. In jedem Fall empfehle ich aber, es wird ja doch noch eine Zeit lang dauern, bis halt alles barrierefrei ist und dann werden sich wieder neue Hürden ergeben. In jedem Fall empfehle ich, Kontakt zum BIT-Zentrum zu suchen, also den Ersteller des Dokuments mit unserem BIT-Zentrum zu verknüpfen. Dort kann man entweder bestehende PDF-Dokumente umwandeln in ein barrierefreies PDF-Dokument oder, das bietet das BIT auch an, unsere Mitarbeiter gehen in die Einrichtung, in das Unternehmen und zeigen den Mitarbeitern, die PDFs bauen, also erstellen, wie man von vornherein die Barrierefreiheit hiermit berücksichtigt.
Damit sind wir am Ende der Juli-Ausgabe angelangt. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden. In der September-Ausgabe feiern wir ausführlich den 100. Geburtstag des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und trotz Corona schöne Urlaubs- und Ferientage. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Jutta Winter.
Wir sind am Ende der Bayern-Rundschau angelangt. Für diesmal sagen wir Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe der Bayern-Rundschau.